Think I'm a Tata Fliege. Hier sind wir da. Für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass. Und zeigen dir, es ist Pflege, mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, Tata Fliege, für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Tata Fliege, hier lernst du leicht. Was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute mit einem besonderen Gast, Jens Henseleit, Pflegesachverständiger und unabhängiger Pflegeberater, Podcast-Host von Mein Pflegecafé. Und wir reden heute über die Angehörigenschulung und starten direkt rein ins Thema. Und Jens, hi, stell dich doch mal vor.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass wir wieder zusammentreffen und ich bin Jens Henseleit, Sachverständiger, ausgebildeter Sachverständiger und betreibe selber zwei Beratungsstellen in Berlin und Brandenburg, wo wir eben Angehörige und Pflegebedürftige schulen und beraten, wenn es um die Leistungsinhalte der Pflegeversicherung und vor allen Dingen bei den Angehörigen um eine sichere Versorgung in der Häuslichkeit geht. Ja, da ist es so, dass wir eben immer mehr Anfragen diesbezüglich kriegen, weil immer mehr Pflegebedürftige vorhanden sind und immer mehr Angehörige eben die Pflege selber übernehmen, oftmals aber nicht wissen, wie es geht.
Das Fachwissen.
Angehörigenschulung an sich, wo ist denn das? Wo steht das, dass ich das machen kann?
Ja, das steht im Paragraph 45 SGB 11 und da muss man, das muss ich explizit dazu sagen, sehr aufpassen, wenn man sich diesen Paragraphen anguckt, weil der hat mehrere Buchstaben und sehr häufig, wenn man nach 45 sucht, kommt dann Betreuungsleistung, Entlastungsleistung und sowas alles. Es geht um den Paragraph 45 ohne Buchstaben.
Ohne Buchstaben. Wichtiger Hinweis, ja. Und wer darf jetzt sowas geben? Ich als Pflegepädagogin oder später die Pflegefachkräfte? Wer darf so eine Angehörigenschulung anbieten?
Beide. Es ist so geregelt, dass sowohl, also es dürfen generell Pflegefachpersonen und eben Pflegepädagogen studierte Fachkräfte dürfen diese Kurse geben, aber keine, sage ich mal, Assistenzausbildung oder Quereinsteiger oder Helfer oder medizinische Fachangestellte, sondern wirklich ausgebildete Kräfte aus der Pflege, die einen Pflege-Background aus der Praxis haben oder eben das theoretische Wissen studiert haben.
Und wenn wir über Angehörigenschulung reden, weil ja wirklich nur ein Paragraph ist aus dem Sozialgesetzbuch 11 der Pflegeversicherung, was sagst du denn, wie wichtig ist dieses Thema, dass man weiß, was das ist?
Oh, das ist sehr wichtig. Und das Lustige ist, du hast es so wunderbar gesagt, es ist nur ein Paragraph tatsächlich, ein einziger, wo das drinsteht und es sind so 3-4 Sätze und aus diesen 3-4 Sätzen resultieren dann ellenlange Rahmenvereinbarungen von Pflegekassen, wo dann nochmal das wirklich dezidiert ja dargestellt ist und beschrieben steht, was geschult werden darf, wer schulen darf, welche Inhalte geschult werden darf, wo die Schulungen stattfinden dürfen, wie groß diese Gruppen sein dürfen und es ist so, als ich damals angefangen habe, ich kannte das überhaupt nicht und dann hatte ich irgendwann mal diesen Berührungskurs mit diesen Pflegekursen und man liest das sehr häufig, dieses Pflegekurse für Angehörige, Schulung von Angehörigen. Und das ist damit gemeint. Also dieser Paragraph 45, häusliche Schulung und Pflegekurse für pflegende Angehörige, Interessierte und Ehrenamtliche, also auch Ehrenamtliche, die eben im häuslichen Bereich unterwegs sind und Personen unterstützen können, an diesen Kursen teilnehmen. Und auch Interessierte, das heißt, selbst wenn ich noch nicht jemanden pflege, aber ich mich schlau machen möchte und es vielleicht mal machen könnte oder ich kriege mit, meine Nachbarin hat etwas und ich möchte mich mal schlau machen, wie ich ihr helfen kann, können eben an diesen Kursen teilnehmen. Und das zeigt eben, dass deutlich mehr in diesen Paragraphen drinsteckt, nämlich der Gesetzgeber möchte die sogenannte Laienpflege stärken und dafür sorgen, dass eben das Fachwissen, was wir haben, also Fach lassen wir weg, aber das Wissen, was wir haben, eben zu diesen Personen transportiert wird, damit eben eine sichere Pflege möglich ist. Wir wissen ja, dass 3/4 der Pflegebedürftigen zu Hause nicht durch Pflegedienste versorgt wird, sondern nur durch die Angehörigen, wo also sonst keine Fachprovision drin ist. Die müssen dann zwar ne, Beratungseinsatz regelmäßig ihre Beratung in Anspruch nehmen und das war es dann aber. Und die können eben über diese Kurse, und das ist eben, es gibt Gruppenpflegekurse, wo man hingehen kann, aber auch häusliche Schulung. Das heißt, wenn ich sage, ich kann jetzt gar nicht weg, ich habe hier meinen dementiell erkrankten Mann zu Hause, ich bin hier voll eingespannt, ich kann den nicht 3 Stunden allein lassen, dann können diese Schulungspersonen eben in die Häuslichkeit kommen und diese Themen auch in der Häuslichkeit schulen. Und um mal so eine Größenordnung zu haben, wenn ich jetzt nur unsere Beratungsstellen nehme, alleine wir führen bis zu 3000 dieser häuslichen Schulungen im Jahr durch und 400 Kurse, Gruppenkurse. Wow. Ja, und wie wir angefangen haben, war es verschwindend gering. Dann akquiriert man natürlich und macht dieses Thema bekannt und man merkt, es wird halt auch immer bekannter. Mittlerweile gibt es sie auch als Online-Kurse, wo man sich zumindest das theoretische Wissen dann erarbeiten kann. Nichtsdestotrotz, selbst Leute, die einen Online-Kurs teilgenommen haben, kommen dann an und sagen, ist ja schön, dass ich jetzt weiß, wie ich es machen soll, aber die praktische quasi Einweisung fehlt ja. Und das ist eben genau, was in diesen Kursen passiert, dass eben das theoretische Wissen vermittelt wird, aber eben auch die praktischen Kenntnisse. Also wenn man Gruppenkurse gibt, sollte man eben auch ein Pflegebett vorhalten und solche Sachen, wo man den Leuten eben auch wirklich das praktisch zeigen kann. Das ist das Entscheidende. Es geht eben nicht nur um theoretisches Wissen, sondern um praktische Anwendung.
Perfekt. Du hast so viele Fragen von mir schon vorweggenommen, die ich im Kopf hatte, je mehr du geredet hast. Wie lange dauern diese Kurse und welche ganzen Inhalte sind denn da so drin?
Ja, es fängt an bei, sagen wir mal, so 90 Minuten ist immer eine Kurseinheit und der Standard-Basispflegekurs nennt sich das, sind meist 10 bis 12 Einheiten. Und entweder sind so Wochenendkurse oder es gibt auch Anbieter und wir machen das teils auch, dass wir einmal in der Woche, dann so über 10 bis 12 Wochen oder eben auch Wochenendkurse, weil manche haben eben die Zeit, die organisieren sich dann für die Zeit jemanden, damit sie daran teilnehmen können. Manche sagen, ich kann halt nur 2 Stunden weg oder so. Und deswegen hat man eben diese Minimalstunde auf, sage ich mal, 1,5 Stunden. Also so eine, ich glaube, das sind Schuleinheit, ne? Das ist
90 Minuten ist ein großer Unterrichtsblock, genau.
Ja, Unterrichtsblock, so genau. So ist das da auch geregelt. Und also der Basiskurs ist auch das Maximale. Also mehr als 12 Einheiten geht nicht. Basispflegekurs, dann gibt es Spezialpflegekurse. Und das ist die zweite Frage von dir. Es gibt eben nichts, was nicht geschult werden kann. Also wir haben von demenzieller Erkrankung hin zu präfinaler Pflege, über medizinische Versorgung, über Angehörigenstärkung, Kommunikation, Verhaltensweisen, auch die einfachsten Sachen.
Urologie, habt ihr auch spezielle Sachen für Schlaganfallpatienten?
Ja, das ist tatsächlich. Großer Andrang sind die Kurse Sturzvermeidungsstrategien, Mobilisierungsmaßnahmen, so nennt sich dann Erhalt und Förderung der Mobilität inklusive Sturzvermeidung. Wir haben Essen, Trinken, Lagerungsmöglichkeiten, wir haben aktivierende Pflege, Bobart-Konzepte, also wirklich
alles.
Habt ihr
dann richtig Weiterbildungsheft mit verschiedenen Kursthemen für pflegende Angehörige sozusagen?
Ja, genau. Also es sind wirklich, wir haben bei uns 30 Kurse, sind das im Angebot. Und es gibt quasi wirklich, also wenn jetzt jemand auch ein Thema hat, wo er sagt, das kommt jetzt immer mehr auf, dann kann man eben auch mit den Kassen reden und sagen, wir haben hier ein neues Kurskonzept. Gibt eine neue Volkskrankheit jetzt überspitzt gesagt und dann können die Kassen eben entscheiden, okay, das nehmen wir auch auf. Es gibt nämlich auch Kinderkurse, haben wir auch bei uns im Angebot. Viele sind ja auch unter 12 Jahre, die versorgt werden müssen. Und da gibt es eben auch spezialisierte Kinderpflegekurse, weil das nochmal so ein ganz anderes Feld ist, was dann natürlich nur von Fachkräften aus der Kinderpflege
gestern an, du musst ja auch wissen, wie die sich entwickeln, kognitiv, motorisch, ja. So wie viel dürfen die wiegen und wie groß ja. Müssen die für welches Alter sein, um den Ernährungszustand einschätzen zu können und so weiter und so fort. Ja, verstehe ich, weil kenne ich vom Unterrichten, dass man je nach Altersstufe schon eine Spezialisierung braucht. Also ist ja wirklich viel und auch sehr speziell. Und ihr müsst wirklich jeden Kurs mit jeder Pflegekasse dann abstimmen, dass der genehmigt und bezahlt wird.
Ja, ja. Also man meldet die Kurse vor der Durchführung an. Es gibt auch Kassen, die sagen, machen Sie und informieren Sie uns über die Termine. Aber es ist nicht so, dass ich einfach machen kann und nicht informiere, sondern ich muss. Also es ist ja auch so, in den meisten, sag ich mal, Rahmenverträgen steht drin, dass man es mit den Kassen zusammen macht. Das heißt, man ist eigentlich auch berechtigt dann, wenn man das macht. Als Beispiel die Barmer zum Beispiel. Man meldet die Kurse bei der Barmer an und die Barmer hat eine eigene Seite dafür auf ihrer Webseite, wo diese Kurse quasi, diese Kurstermine gezeigt werden. Dann wird man dort mit aufgenommen. Die Teilnehmer können sich über diesen Link Barmer-Versicherer zum Beispiel dort anmelden und wir kriegen dann die Info, dass sich der und der angemeldet hat. Also es ist, man macht das nicht einfach so nebenher, sondern auch in Zusammenarbeit mit den Kassen.
Und die lernen dann halt wirklich konkrete Fähigkeiten auch individuell auf deren Pflegesituation. Also stellt mir auch wieder schwierig vor, wenn da 20 vor einem sitzen, da jedem individuell abholen zu können.
Ja, das ist schwierig. Es geht eben darum, deswegen hat man auch diese Spezialisierungskurse. In dem Basiskurs lernt man so diese Standardsachen. Wie stelle ich einen Antrag? Welche Leistung gibt Diabetes, dann haben wir Blutdruckmessen, Puls, also wirklich so Standardsachen. Und in den Spezialisierungskursen sitzen ja dann meist Angehörige, wenn wir jetzt demenzielle Erkrankungen nehmen oder Erkrankungen der Körperstruktur, psychische Erkrankungen, die eben aus dieser Gruppe kommen und von daher schon, sage ich mal, auf einer Wellenlänge, was das Thema angeht, sind. Empfehlenswert ist dann immer, wenn es wirklich sehr speziell ist, das in der Häuslichkeit zu machen, weil man dann eben auf die individuelle Situation eingehen kann. Ja, wir kennen das, die Wohnungen, Häuser, es ist nicht alles gleich gebaut und wenn ich jemanden im Schulungsraum zeige, wie er jemanden aus dem Bett heben kann und ich komme dann in eine Berliner Altbauwohnung und habe dann ein Schlauchschlafzimmer, wo ich nach rechts und links vom Bett 1,5 Meter habe, ist das eine ganz andere Situation.
Also wenn ich pflegende Angehörige bin, kann ich diese Schulung auch mal durchaus zu Hause haben, um diese spezielle Situation. Und müsste ich dann immer an solche Schulungszentren oder an unabhängige Pflegeberater gehen oder macht das auch ein ambulanter Pflegedienst mal zu Hause so eine Schulung?
Ja, die meisten ambulanten Pflegedienste haben diese Rahmenverträge auch und können diese Schulung tatsächlich auch durchführen. Die wenigsten machen es, warum auch immer. Ich nehme an, entweder aus Personalmangel oder weil sie
ja beides. Also du musstet ja wahrscheinlich dann auch vorher immer irgendwie in die Abrechnung kriegen mit den Kassen und der Personalmangel. Also wird die Bürokratie und der Personalmangel sein, ja.
Kann sein. Also die Abrechnung ist eigentlich, dieser ganze bürokratische Aufwand ist sehr einfach, wirklich sehr einfach. Man hat ja vorgefertigte Abrechnungsformulare von den Kassen, die zum Teil nur eine Seite lang sind, wo man eben die Daten erfasst und dann eben alle Schulungsteilnehmer, wenn man jetzt von der Häuslichkeit ausgeht, unterschreiben müssen, dass sie geschult wurden und bei einem Gruppenkurs gibt es eine Teilnehmerliste so. Also das ist schon relativ einfach gehalten, aber ich glaube, es hapert dann auch so ein bisschen an einem entsprechenden Schulungsraum. So.
Was sind denn die häufigsten Gründe, warum Angehörige nicht an Schulungen teilnehmen und wie könnte man diese überwinden?
Ja, also eine große Problematik ist eben dieses, Zeit ist ein großer Faktor und eben die meisten haben die Problematik, jemanden organisiert zu kriegen, der dann für diese Zeit zu Hause ist. So, und da kann ich nur empfehlen, es gibt eben viele Betreuungs- und Entlastungsdienste, mit denen man eben dann auch sprechen kann und das organisieren kann. Kurzfristig ist meistens nicht möglich, das ist klar, aber wo man eben sagen kann, also in 2 Monaten würde ich gerne da dran teilnehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist über die Verhinderungspflege, wenn die ja zu Hause versorgt werden. Und ich weiß, für viele ist das auch schwierig, dann eine Ersatzpflegeperson zu bekommen, aber sie haben ja bis zu 2.418 Euro und wenn sie eben bis zum 2. Grad verwandt sind, den 1,5-fachen Satz des Pflegegeldes im Jahr zur Verfügung, um eben Ersatzpflegepersonen davon zu vergüten. Und dann könnte man eben seine Nachbarin fragen oder Freundin, Bekannte, jemanden aus der Familie, der dann eben für diese Zeit vor Ort ist. Diese beiden Möglichkeiten hat man. Es gibt mittlerweile auch Anbieter, die, wir würden das auch zum Beispiel gerne machen, passt räumlich nicht, wo man eben einen extra Raum hat, wo mobile Pflegebedürftige dann mitkommen können und derweil nebenan beschäftigt werden, betreut werden. Diese Möglichkeit gibt es auch.
Wunderbar. Also viele Sachen, die ja eigentlich möglich wären. Und der Hauptgrund ist oft, das Wissen, wo das gibt, sich drum kümmern, die Zeit haben und dass dann sich jemand um den pflegebedürftigen Menschen in der Zeit kümmert.
Ja.
Gibt es weitere Unterstützungsangebote, die pflegende Angehörige annehmen können?
Ja, alles was geht. Also Beratung ist natürlich das A und O. Also wenn man die Möglichkeit hat, eben sich das Wissen zu holen oder eben Unterstützung, was das angeht. Also Beratung hört sich immer so einfach an, aber es geht ja um Anträge, Widersprüche, es geht um die Leistungsinhalte und wenn man eben weiß, welche Leistungen, wie zum Beispiel Verhinderungspflege oder sowas zur Verfügung steht, hat man eben auch monetäre Mittel, um sich eben dann zeitfrei zu machen. Und natürlich auch die Entlastungsleistung sollte man eben immer mit auch in Anspruch nehmen, weil man darüber eben auch Betreuung kriegen kann, wo man sich als Angehörige eben dann Entlastung schafft, wo ich weiß, dass es sehr häufig nicht viel Zeit ist, meistens 1 Stunde in der Woche, manchmal auch nur 1 Stunde alle 2 Wochen. Aber diese Zeit kann man sich quasi erkaufen, um dann zum Friseur zu gehen, um auch mal sich mit Freunden zu treffen, Kaffee zu trinken. Ist das wirklich sehr entscheidend oder eben auch die Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen, um sich eben auch mal eine Woche rauszunehmen und in den Urlaub zu fahren. Und es gibt ja auch noch, wenn man das eben nicht zu Hause dann machen kann, die Kurzzeitpflege, wo eben auch Pflegebedürftige, die für diese Zeit nicht zu Hause bleiben können, eben in eine stationäre Einrichtung gehen und dort dann betreut werden, sodass man eben auch mit einem ruhigen Gewissen dann in den Urlaub fahren kann. Weil das ist sehr häufig, die Angehörigen arbeiten bis an ihre Belastungsgrenzen. Das ist der Job schlechthin. Und haben immer dieses Gefühl, ihnen steht es nicht zu, sich mal rauszunehmen und dafür zu sorgen, Kraft zu tanken. Und das ist eben das Entscheidende. Diese Sachen macht man ja nicht oder sollte man nicht machen, weil man jetzt egoistisch geworden ist, sondern weil man Kraft tanken muss. Das ist ganz wichtig.
Letzte Frage dazu, bevor wir in ein Fallbeispiel einsteigen. Kosten hatten wir kurz angesprochen. werden die übernommen für jeden pflegenden Angehörigen, egal welche Pflegestufe mein pflegebedürftiger Mensch hat.
Zu 100%. Pflegekurse und häusliche Schulung kosten nicht einen Cent. Wenn man beihilfeberechtigt ist, muss man natürlich seinen Anteil selber bezahlen und dann bei der Beihilfe einreichen und kriegt ihn auch dort erstattet. Aber häusliche Schulung und Pflegekurse sind für pflegende Angehörige, ehrenamtliche und an der Pflege interessierte Personen zu 100% kostenfrei. Und was ganz entscheidend ist, es muss kein Pflegegrad vorliegen, damit man das in Anspruch nehmen kann, auch die häuslichen Schulungen nicht. Als Beispiel, ich stürze und breche mir den Arm und kann 6 Wochen lang nichts machen und meine Nachbarin muss mir, warum auch immer, dabei helfen zu duschen oder was auch immer und ich weiß nicht, wie es geht, dann kann ich auch mir eine häusliche Schulung holen, mir das zeigen lassen und diese Person wird nicht per se einen Pflegegrad kriegen. Aber es geht eben auch darum, kurzweilige Situationen quasi zu stärken und Angehörige und Beteiligte fit zu machen.
Dann pflegepädagogischer Hinweis an dieser Stelle. Warum reden wir darüber so ausführlich? Weil es einen großen Anteil hat in der neuen Pflegefachkraftausbildung. Sie lernen detailliert den Unterschied zwischen Informationsgesprächen, Beratungsgesprächen mit ihrem Ablauf und Anleitungen. Es gibt dazu verschiedene Lerneinheiten, Übungen und so weiter, weil sie sollen beraten können und sie sollen anleiten, schulen können und sie sollen Informationsgespräche führen können. Und sie lernen auch ganz viel alles, was im SGB 11 ist. Weil ambulant vor stationär und so weiter und so fort. Und sie können ja dann nicht nur im Krankenhaus oder in der Langzeitpflege arbeiten, sondern im ambulanten Dienst arbeiten. Und wir brauchen dieses Personal, was dann auch diese Schulung zu Hause durchführt zum Beispiel. Und heißt, das ist ein sehr großer Lerninhalt und extrem prüfungsrelevant. Wird auch nach Paragraphen und nach dem SGB 11 gefragt, in mündlichen, in schriftlichen Prüfungen. Es wird gefragt, wie der Beratungsprozess abläuft, welche Phasen die haben und so weiter. Die Übende mit Schauspielpatienten.
Ja, und es ist auch so, dass in den Rahmenverträgen, die man bekommt, es ist nicht so, dass da einfach nur Themen stehen, sondern da gibt es eben so die Schulungskonzepte für die Häuslichkeit eben aufgebaut und dargestellt. Kursinhalte, die Konzepte sind eben aufgebaut, weil es eben nicht einfach so ist, gibt man Kurs und macht mal, sondern mit fachlichem Hintergrund.
Wie so ein Curriculum sozusagen, also ein Lehrplan für diese Kurse.
Das Fallbeispiel.
Das Fallbeispiel. Frau Müller, 87 Jahre alt, pflegt seit einem Jahr ihren Ehemann, der nach einem Schlaganfall auf umfassende Unterstützung angewiesen ist. Herr Müller hat Pflegestufe 3. Man nennt es jetzt eigentlich Pflegegrade. Und benötigt Hilfe bei der Körperpflege, beim Anziehen und bei der Mobilität. Da Frau Müller keine pflegerische Ausbildung hat, fühlt sie sich oft unsicher im Umgang mit ihrem Mann, insbesondere bei der Mobilisation und der Versorgung von Druckstellen. Wir haben 2 Bilder vorbereitet, die mit KI gemacht wurden. Also ich und die KI haben kommuniziert und haben Frau Müller und Herr Müller geschaffen. Kannst du mal beschreiben, was du auf den Bildern siehst?
Ja, ich sehe einen Mann, der im Rollstuhl sitzt und schon, ich sag mal, belastet in die Kamera guckt und so ein bisschen mit so einem fragwürdigen Blick, wo er, glaube ich, nicht so ganz weiß, wie es in der Zukunft weitergeht. Und ich würde jetzt fast schon sagen, dass er vielleicht sich so ein bisschen als Last fühlt. So guckt er zumindest, ja.
Ja, und ich als Neurologieschwester würde auch sagen, man sieht, dass der einen Schlaganfall hat.
Das sieht man, ja.
Frau Müller, wie sieht die aus?
Ja, Frau Müller, würde ich sagen, hat abgenommen. Sieht ein bisschen fettig aus und also ein bisschen sorgend und ja, so fragend. Also ich denke, so ein bisschen ängstlich vor der Zukunft und wie sie mit der Pflege zurechtkommt. So würde ich sie beschreiben.
Gut, dann lese ich mal weiter vor, weil das ist genau die Problemstellung. Frau Müller merkt, dass sie körperlich und psychisch stark belastet ist und sich unsicher fühlt, ob sie die Pflege korrekt durchführt oder überhaupt das noch so schafft. Sie befürchtet, dass sie durch falsche Handgriffe ihren Mann verletzt oder ihre eigene Gesundheit gefährden könnte. Außerdem weiß sie nicht genau, wie sie den Pflegealltag strukturieren soll, um Überlastung zu vermeiden. So, jetzt kommt Jens nach Hause zu denen und macht was?
Als allererstes gucken wir uns an, die Pflegesituation und machen ein Erstgespräch und eine Bestandsaufnahme, wo denn, sage ich mal, die Berührungsängste liegen und wo ein Wissensdefizit besteht. Das ist das Wichtigste, dass man erstmal sich einen Überblick verschafft über das ganze Ausmaß, sage ich mal, zu Hause. Und dann als nächstes würde man dann, also man würde priorisieren, was ist jetzt zuerst wichtig, was an Thema geschult werden sollte und würde dann eben in mehreren Terminen, die man dann zusammen vereinbart, ein Schulungsthema nach dem nächsten durcharbeiten und auch gucken, dann, das ist eben das Schöne bei diesen Schulungen, man kann halt bei den Besuchen überprüfen, ob das eben auch funktioniert, ob die Person das verstanden hat und sie kann dann ausprobieren und beim nächsten Mal sagen, naja, das müssen wir nochmal zeigen und so. So würde man vorgehen, priorisiert.
Wunderbar, auch du hast ein tolles Wort benutzt, nämlich Wissensdefizit. Das benutzen wir auch oft im Unterricht, weil es ist ja die Pflegediagnose oder das Pflegeproblem, was wir in die Pflegeplanung reinschreiben müssen, um dann ja als Pflegemaßnahme die Beratung zu planen. Wird auch häufig im Entlassungsmanagement, also das ist ja der Knackpunkt für die Überleitung, da passiert ja mal relativ wenig, häufig gerade so in Akutkliniken passiert das nicht ganz so gut, das Entlassungsmanagement. Und da muss halt die Sensibilität und Haltung auch geschult werden, der zukünftigen Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen, dass sie wissen, dass das wichtig ist, da ein Augenmerk drauf zu haben. Deswegen fand ich so toll, dass du das Wort Wissensdefizit gesagt hast. Ansonsten ist ja auch dieser Werdegang faszinierend und wir haben im Vorgespräch geplänkelt und gesagt, es gibt ja auch Kinder, die Erwachsene pflegen. Wie macht ihr das?
Ja.
Kommt auch in eure Schulung? Die gehen ja eigentlich aber auch zur Schule.
Das ist eben so, diese Kurse sind ja, man legt ja die Zeiten selber fest. Und es ist nicht nur so, dass die zu uns kommen, sondern wir gehen auch in die Schulen. Und schulen tatsächlich auch ganze Klassen, wenn das Interesse besteht, oder auch die Lehrerschaft, um sie dafür zu sensibilisieren. Weil dieses Thema Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf, ich sage immer Klammer auf, Schule und Studium, Klammer zu, ist einfach da und es wird immer größer. Und wenn man eben keine Zeit hat, zum Wissen zu kommen, muss das Wissen zu einem kommen. Und deswegen, es gibt eben, was die Schulung angeht, keinen festgelegten Ort, sondern es gibt eben den Rahmen, was man eben vorhalten sollte. Und ich kann jetzt zwar kein Pflegebett unter den Arm mehr klemmen, aber ich kann eben ansonsten auch Hilfsmittel und technische Geräte eben mitnehmen und vor Ort zeigen. Aber vor allen Dingen geht es ja erstmal auch darum, den jungen Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass sie eben auch, also den Anspruch auf Wissen haben. Und bei den jungen Menschen wird sehr häufig natürlich diese Online-Pflegekurse auch angenommen, weil die sich dann zeitlich unabhängig das Wissen holen können. Aber wenn es eben um praktische Schulungen geht, kommen wir eben natürlich auch zu den Young Carriers nach Hause und zeigen denen, wie es geht.
Perfekt. Dann würde ich das gerne nochmal so für das Prüfungswissen zusammenfassen. Die Zusammenfassung. Da haben wir ja unsere netten Kompetenzbereiche.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Der Kompetenzbereich 1 ist der Pflegeprozess. Hier muss ich überhaupt erkennen, dass derjenige ein Wissensdefizit hat, egal in welchem Bereich, egal ob ich in der Akutpflege, in der Langzeitpflege oder im ambulanten Pflegedienst eingesetzt bin oder arbeite. Ich muss erkennen, dass der pflegende Angehörige hier und auch der Patient selber, pflegebedürftige Mensch selber, ein Wissensdefizit hat, um eine Beratung einzuleiten. Ich kann sie selber als Pflegefachperson führen, man kann sie auch abrechnen mit den Pflegekassen, eine individuelle Beratung oder Anleitung oder Schulung in den jeweiligen Pflegealltag einsetzen. Das große Problem ist natürlich bei den Menschen, wo niemand professionell da ist. Da kennt man es ja noch weniger und kann es ja noch weniger zu einer Pflegeberatungsstelle oder so schicken. Trotzdem muss ich dieses Phänomen Wissensdefizit erkennen.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Dann kommen wir in den Kompetenzbereich 2, kommunizieren und beraten. Individuelle Lösungen schaffen, eingehen, Handgriffe zeigen und Empathie und alle möglichen Gesprächstechniken anwenden. Und der Beratungsinhalt richtet sich ja dann je nach Thema, Mobilität. Wo ist das Wissensdefizit? Da muss ich ja den Beratungsinhalt hinlegen und nicht denen irgendwas über hygienische Keime erzählen und Händedesinfektionen. Aber das Problem war ja eher die Mobilisation. So, aber ist auch wichtig wissen, aber es muss ja dann auch erstmal zu der Belastungssituation passen.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Im intra- und interprofessionellen Arbeiten, also Kompetenzbereich 3, kann ich ja mit sämtlichen Leuten zusammenarbeiten. Ich muss halt auch als Pflegefachperson wissen, wenn ich selber keine Zeit und keine Ressourcen habe, dass es Leute wie Jens gibt, wo ich die hinschicken kann. Gerade auch in der Akutpflege, weil die gehen im Zweifel nach Hause ohne eine professionelle Versorgung. Wieder Stichwort Entlassungsmanagement.
Darf ich hier nochmal einhaken?
Ja.
Bei dem Entlassungsmanagement, das sollten wir dazu sagen, damit es nicht untergeht, die häuslichen Schulungen und Pflegekurse zielen eben nicht nur darauf ab, diese Gruppenkurse und häuslichen Schulungen durchzuführen, sondern wir können eben auch am Entlassungsprozess beteiligt werden. Das wissen die wenigsten, die Sozialarbeiter leider auch. Wir dürfen vor der Entlassung in das Krankenhaus kommen oder in die stationäre, teilstationäre Einrichtung, dürfen mit allen Beteiligten ein Gespräch führen, eine Bestandsaufnahme machen. Dann wird abgesprochen, was wird alles für die Häuslichkeit organisiert. Und wir gehen dann, wenn derjenige entlassen ist, müssen wir innerhalb von 5 Tagen in der Häuslichkeit auftauchen und gucken, ob das alles passiert ist und wenn nicht, diesen Prozess nachsteuern. Das ist eben das Entlassungsmanagement, was eben auch im 45er flankiert verankert ist.
Perfekt. Gibt es modernere Fachbegriffe für? Man nennt ja auch oft Case Management in dem Zusammenhang und ähnliches. Muss man wissen, guter Hinweis. Wusste ich jetzt Tatsache auch nicht. Ich weiß nur, dass man den Pflegegrad aus der Klinik heraus als Antrag, dass das immer besser ist, als die dann einfach in die Häuslichkeit zu entlassen und die sollen den dann stellen. Dann dauert es nämlich im Zweifel 6, 8, 9, 12 Wochen, bis der Pflegegrad da ist. Gerade, also bei Ersterhebung geht es immer noch, aber bei Höherstufung wird es dann, kann es schon noch länger dauern. Antrag aus der Klinik raus ist immer gut.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich Recht ist ja der 4er. Der Kompetenzbereich 4. Haben wir ja schon gesagt, welcher Paragraph das ist und in welchem Gesetz wir sind. Wir könnten jetzt hier noch Heilmittelverordnung oder Hilfsmittelverordnung sagen oder Medizinproduktegesetz. Kommt ja dann immer auf das Thema oder den Beratungsinhalt an.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Und im letzten Kompetenzbereich können wir sagen, es gibt zahlreiche Studien dafür, dass wegen der Angehörige hochbelastet sind, dass sie mitkrank werden, dass sie Unterstützung brauchen. Es gibt Statistiken darüber, wie viele es gibt, mehr als 4,3 Millionen in Deutschland, mehr als professionelle Pflegekräfte, also dreifach, vierfach so viele sind pflegende Angehörige und wir sind eigentlich viel weniger und wir müssen gut zusammenarbeiten. Deswegen arbeitet der DNQP gerade daran, einen Expertenstandard rauszubringen. Zum Umgang mit Angehörigen und Angehörigenberatung und Schulung.
Der wird wohl, sehr gut ist.
Wird wohl nächstes Jahr rauskommen, weil es zahlreiche Studien dazu gab. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Magst du noch ein bisschen Werbung machen, Jens? Und eine Frage habe ich noch. Moment, mir ist gerade was aufgegangen, was ich unbedingt eigentlich noch fragen möchte. Wenn ich in der Pflegefachkraftausbildung bin und ich bin fertig, wie kann ich dann so arbeiten wie du oder bei dir arbeiten?
Also man sollte 2 Jahre Berufserfahrung dann haben, mindestens. Also ein bisschen praktische Erfahrung sammeln, weil die Themen, die dann ja in der Häuslichkeit und in den Kursen geschult werden, auf dieser praktischen Erfahrung auch mit beruhen, wenngleich das Wissen vorhanden sein muss. Und das war's. Also es gibt wirklich, was das angeht, die Grundvoraussetzungen. Voraussetzung ist, dass man eben mit Menschen, was ich voraussetze, wenn man in die Pflege geht, zusammenarbeiten kann, dass man kommunizieren kann, dass man Wissen transferieren kann, das ist ganz wichtig, und dass man die praktische Erfahrung hat. Und dann kann man eben, wenn man das möchte, sich an Unternehmen wenden. Also es machen ganz viele. Also eigentlich alle Bekannten, Diakonie, Caritas, alle Sozialstationen, ambulante Pflegedienste, eigentlich immer mehr ploppen auf und greifen in dieses Thema Schulung von pflegenden Angehörigen ein und bieten dort eben Kurse an. Und da wird eben auch gesucht. gesucht.
Ein Pflegeberater oder unabhängiger Gutachter, muss man da nicht noch eine Weiterbildung machen?
Oh ja, wenn man das machen möchte, also ich das betitel mich immer gerne, ich bin ja Gerichtsgutachter, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und da ist es so, die Grundvoraussetzung, mindestens 5 Jahre Berufserfahrung. Und da braucht man nicht nur das Fachwissen, also man muss analytisches Denken haben und eben auch sektorübergreifend eben auch Wissen haben, sage ich mal. Da geht es dann nicht nur noch ums SGB und also es geht eben auch ums SGG, also Sozialgerichtsgesetz, es geht also JVEG, Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, es geht um die Zivilprozessordnung und so. Da geht es eben um ganz viele andere Gesetze, die man beachten muss und da sollte man eben wirklich in der Pflege und in den Pflegethemen sattelfest sein und man muss gut schreiben können und tatsächlich ein gutes Schriftbild haben. Also wer gerne umschweifende Geschichten erzählt, hat es, glaube ich, einfacher als jemand, der nicht so gerne schreibt, weil das, was wir machen, letztendlich ist ein Gutachten erstellen. Und wenn man eben Pflegeberater werden will, gibt es ja Pflegeberatung nach 7a, also Case Manager, Case Management oder eben auch unabhängiger Berater nach 37.7. Das sind unabhängige Beratungsstellen eben für diese Beratungseinsätze, wenn es um das Pflegegeld geht. Kann man sich selbstständig machen. Ich mache das jetzt 10 Jahre genau. 1. Januar 2014, 10 Jahre. Also wir sind ab Januar im 11. Jahr.
Und man muss aber trotzdem irgendwie eine Weiterbildung machen, bevor man sich da irgendwie selbstständig mitmachen kann oder nicht?
Er sollte, also bei 7a muss man auf jeden Fall haben, wenn man eben auch die häuslichen Schulungen und Gruppenpflegekurse machen möchte, gibt es keine Weiterbildung dazu, sondern eine Fachfortbildung. Das heißt, man wird in das Thema eingewiesen. Das sind Kurse, die zwischen 1 und 4 Tagen gehen, wo man eben lernt, wie sind diese Kurskonzepte aufgebaut, wie sind sie umzusetzen, wie kann man eben das Netzwerk aufbauen, wo kann man diese Kurse installieren, also wie, an welche Stellen muss man sich wenden, damit bekannt ist, dass man überhaupt da ist, wie rechnet man mit den Kassen ab, wie füllt man die Protokolle aus. Das lernt man eben in diesen Kursen für den 45er, was aber weniger Weiterbildung, mehr Fortbildung ist. Und wenn man als Sachverständiger arbeiten möchte, sollte man eben auch eine Sachverständigenausbildung haben. Da gibt es auch verschiedenste Anbieter und auch, also es gibt Forum Berufsbildung, es gibt die Uni Witten-Herdecke, hat auch diese Kurse, TÜV Rheinland bietet diese Kurse an, wo man eben zwischen 6 Monaten in Vollzeit und ansonsten 12 Monate bis 24 Monate eben eine Sachverständigenausbildung durchläuft.
Danke, weil ich finde das doch wichtig, den Auszubildenden, die uns jetzt vielleicht gerade hören, auf ihren Ohren, mal so ein bisschen Berufsperspektive mitzugeben. Ja. Hast du sehr gut und sehr umfassend beantwortet. Ich empfehle immer allen, euren Podcast zu hören, Mein Pflegecafé. Warum? Weil ihr das so gut und einfach erklärt. Es verstehen ja dann pflegende Angehörige, Laien und auch Auszubildende, weil es ist ja hochkomplex. Das Sozialgesetzbuch 11, Pflegeversicherung, ist examensrelevant. So. Dann unterrichten das Lehrer, die selber vielleicht auch nicht richtig angewendet haben. Dann liest sich ein Gesetz trocken und man muss auch immer diese Anwendungsperspektive haben. Oft, wir sind ja auch manchmal so ein bisschen, dass es auch was Praktisches haben muss. Und wenn sie aber dann im ambulanten Pflegedienst in ihren Einsätzen ja vielleicht auch nicht viel davon sehen, weil sie auf Natur mitfahren oder in einer ambulanten Wohn-WG eingesetzt sind und im Zweifel da den Wohnungsputz machen, kriegen sie ja davon nicht viel mit in der Anwendung. Und dann sollen sie aber dazu was im Examen sagen, aber haben null Bezug. Hörte, die sind sehr kurz. Ihr habt ja auch immer nur so 9, 10, 12 Minuten und immer nur ein Themachen. Und man kann sich darunter was vorstellen und kann das viel besser erklären. Also auch nochmal absolute Empfehlung an dieser Stelle.
Vielen lieben Dank. Ja, wir versuchen immer in der Kürze der Würze verschiedenste Themen eben darzustellen, eben gerade auch für pflegende Angehörige, aber auch für Fachpersonen und für verschiedene Einrichtungen, weil wir haben den großen Vorteil dadurch, dass wir, das muss man ja sagen, wir machen ja keine direkte Pflege mehr, sondern wir sind ja wirklich im Beratungs-, Schulungsbereich unterwegs, eben auch im Widerspruchsmanagement. Das ist ja auch ein großes Feld und deswegen müssen wir uns extrem mit diesen ganzen Gesetzen, Paragraphen, Rahmenvereinbarungen auseinandersetzen oder haben eben über diese mehr als 10 Jahre ganz viele Fälle auch aus Gerichtsurteilen dann gelernt und das versuchen wir eben zu transportieren, damit eben möglichst viele davon profitieren.
Wir haben nur noch ein paar Minütchen. Möchtest du letzte Worte loswerden?
Ja, ich bedanke mich sehr bei dir. Es war wieder ganz toll. Ich finde das wirklich toll, Tatortpflege, der Podcast. Ich bin ein Fan der ersten Stunde und höre mir das auch immer an, weil euer Podcast ist für mich die Möglichkeit, mein Wissen zu refreshen. So, das ist wirklich schön. Und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich fahre weite Strecken, 1, 2, 3 Stunden bin ich immer unterwegs, habe ich immer genügend Zeit, mir das anzuhören. Und ich kann nur allen zukünftigen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, hört die Podcasts, schafft euch das Wissen, schaut in andere Bereiche. Also es gibt nicht nur Krankenhaus, Pflegeheim, Pflegedienste, es gibt noch, also ich weiß gar nicht, wie viele Bereiche wir mittlerweile haben. Ich habe letztens auch gelernt, das nur mal so als Tipp, wir veröffentlichen eine Folge mit einer Sachverständigen, die in der Gerichtsmedizin mit unterwegs ist. Das war mir auch völlig neu, dass wir als Pflegesachverständige ja so in der Forensik mit unterwegs sind. Das ist total spannend. Selbst dort sind wir mittlerweile angekommen. Also es gibt eigentlich kein Feld mehr, wo wir nicht vertreten sind. Ja, im beruflichen Kontext ist eben die Stärkung oder die Unterstützung der pflegenden Angehörigen auch für die Zukunft ein ganz großes Feld, was immer wichtiger ist, weil du hast es auch so schön gesagt, sie sind deutlich mehr als wir, aber sie haben großteils noch nicht das Wissen, was wir haben, und das müssen wir ihnen geben.
Demografischer Wandel. Wir werden noch weniger Pflegefachkräfte sein. Es werden nicht schaffen, die nachauszubilden, selbst wenn wir wollen würden. Wir haben Fachkräftemangel, der in den nächsten 5 Jahren massiv ansteigt, und sämtliche Leute werden ihre Angehörigen pflegen müssen, weil es keine Plätze gibt und weil sie zu teuer sein werden.
Ja.
Dann kommen Arbeitgeber in die Bedrohung, wie sie das umsetzen wollen. Also es ist ein Rattenschwanz, der sich dann zieht. Ich sehe schon, dass auf jede professionelle Pflegekraft kommen dann irgendwie 100.000 pflegende Angehörige, die dann irgendwie von dieser einen professionellen Pflegekraft am besten geschult werden sollen. Also wird nur lustig. Naja.
Wir werden jedenfalls nie arbeitslos werden.
Nein, auf gar keinen Fall. Schön, dass wir unseren Podcast gegenseitig hören, und in diesem Sinne sagen wir doch Tschüss, oder?
Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Willkommen bei Tatort Pflege, hier sind wir da. Für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen, yes, Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Tatort Pflege, für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Tatort Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.